Weißt du, was ich echt verrückt finde? Im Januar 2026 sind die Verkäufe von Wärmepumpen hier in Deutschland plötzlich wieder gestiegen. Um 5% auf über, lass mich lügen, knapp 3.400 Stück in nur einem Monat.
Ja, das ist wirklich eine spannende Entwicklung.
Genau, und das passiert ja ausgerechnet in exakt dem Moment, als die Politik in Berlin den Weg für die ganz klassische Gasheizung eigentlich wieder, naja, völlig frei gemacht hat. Da fragt man sich doch, warum weicht der Markt freiwillig auf die teurere Technologie aus, wenn die Regulierung doch angeblich viel, viel lockerer wird?
Weil der Markt eben oft schneller und, ich sag mal, brutaler rechnet als die Politik.
Absolut. Und damit willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir schreiben jetzt den Mai 2026 und wenn es um das ganze Thema Heizen und Immobilien geht, herrscht auf den ersten Blick echt das absolute Chaos.
Ja. Totales Chaos.
Ganz egal, ob du Hausbesitzer bist, ob du zur Miete wohnst oder vielleicht als Asset Manager gleich ein ganzes Portfolio verwaltest. Die eine zentrale Frage ist doch, welches Heizungsgesetz gilt denn jetzt eigentlich für mich?
Die juristische Realität gleicht da aktuell echt so einem Schwebezustand. Wir haben da quasi drei verschiedene rechtliche Ebenen, die sich komplett überlagern.
Genau das schauen wir uns heute an. Unsere Quelle für diese Analyse ist ein wahnsinnig detaillierter Branchenartikel von der Plattform metxi.ai. Ganz aktuell vom Mai 2026. Der Text nimmt den rechtlichen Status quo auseinander und wirft einen ziemlich intensiven Blick auf drei gewaltige Abkürzungen, die gerade echt den gesamten Immobilienmarkt dominieren.
Oh ja, die berühmten drei Abkürzungen.
Richtig? Das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, dann den neuen Entwurf für das GMOD-G, das Gebäudemodernisierungsgesetz und schließlich noch diese europäische EPBD-Richtlinie.
Und das ist ein richtig massives Paket, was da auf uns zukommt.
Absolut. Unsere Mission heute ist es, dass wir uns da mal durch diesen ganzen bürokratischen Dschungel schneiden. Wir wollen die harten wirtschaftlichen Fakten hinter diesen doch sehr hochpolitischen Entscheidungen analysieren.
Wobei wir da direkt eins vorweg schicken sollten.
Ganz wichtig, ja.
Wir lassen jegliche Parteipolitik hier komplett beiseite. Wir werten diese Gesetze absolut nicht ideologisch und wir ergreifen hier für niemanden Partei. Wir schauen rein objektiv auf das, was in diesen Gesetzestexten aus unserer Quelle steht. Wir gucken, wie die Mechanismen dahinter funktionieren und, was eigentlich am wichtigsten ist, wie der freie Markt darauf reagiert.
Genau. Fakten, keine Meinungen. Richtig. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir stecken ja aktuell in so einem echten Bermuda-Dreieck der Regulierung.
Ja, das ist ein schönes Bild. Wer jetzt im Mai 2026 eine Heizung plant oder ein Gebäude saniert, der navigiert da buchstäblich blind zwischen Rechtsständen, die sich teilweise diametral widersprechen.
Schauen wir uns diese Eckpunkte einfach mal an. Auf dem Papier gilt aktuell, also Stand heute, ja noch das GEG 2024.
Richtig, mit der alten Logik.
Genau. Und darin ist diese berüchtigte 65%-Pflicht verankert. Also die Vorgabe, dass wirklich jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss.
Das ist die Theorie.
Ja, das ist die Theorie. Aber in der Praxis liegt jetzt halt seit dem 5. Mai 2026 der Referentenentwurf für dieses neue GMOD-G vor. Und dieser Entwurf, der macht diese pauschale 65%-Regel wieder komplett platt.
Einfach weggestrichen, ja. Man rechnet in der Branche auch fest damit, dass dieses neue Gesetz so im Juli oder August in Kraft tritt.
Okay, und dann gibt es da noch eine dritte Ebene, die mich beim Lesen der Quelle echt stutzig gemacht hat. Und zwar geht es da um diese spezielle Regelung für Großstädte, also Städte mit über 100.000 Einwohnern.
Ah ja, das leidige Thema.
Genau, da sollte diese alte 65%-Pflicht eigentlich am 1. Juli 2026 scharf geschaltet werden. Das Kabinett hat das jetzt aber auf den 1. November 2026 verschoben.
Korrekt.
Aber Moment mal, wenn das neue Gesetz, das diese Regel ja komplett abschafft, ohnehin schon im Sommer kommt, dann ist diese Verschiebung auf November doch, das ist doch reine Geisterregulierung, oder? Das ist doch nur ein Platzhalter, der in der Praxis niemals angewendet wird. Warum redet die Branche laut unserer Quelle dann ununterbrochen über diese Fristen?
Was hier faszinierend ist, und das ist echt der Kern des Problems, das ist die juristische Haftung.
Wie meinst du das?
Naja, denk mal an die langen Vorlaufzeiten von solchen Bauprojekten. Wenn jetzt, sagen wir, eine Hausverwaltung heute einen Handwerkervertrag unterschreibt für eine Modernisierung, die im September stattfinden soll, dann muss der planende Ingenieur zwingend im Vertrag angeben, nach welchem Rechtsstand er diese Anlage eigentlich dimensioniert.
Ah, okay. Verstehe.
Plant er jetzt nach dem noch geltenden GEG? Oder verlässt er sich auf diese Verschiebung auf November? Oder, und das ist das Riskanteste, wettet er rechtlich darauf, dass das G-Mod-G im Sommer exakt so durchs Parlament kommt, wie es jetzt im Mai als Entwurf vorliegt?
Wow. Das heißt, er müsste quasi in die Zukunft schauen?
Genau. Die Quelle spricht hier von extrem, Zitat, kommunikationsintensiven Übergangswochen. Weil natürlich niemand, weder der Handwerker noch der Planer, dieses Haftungsrisiko allein tragen möchte. Verträge müssen jetzt massive Vorbehaltsklauseln enthalten.
Das bedeutet also, der Handwerker sagt dem Eigentümer im Grunde, ich baue dir das ein, aber wenn das GMOG im Sommer doch noch geändert wird und die Anlage dann plötzlich illegal ist, dein Problem, du bist schuld.
Ganz genau so läuft das gerade ab, ja.
Wahnsinn. Gut, aber nehmen wir mal das wahrscheinlichste Szenario an. Also, das GMOG kommt im Sommer, wirklich so wie der Referentenentwurf es jetzt vorsieht. Die harte 65%-Regel fällt weg. Neue Öl- und Gasheizungen sind damit grundsätzlich wieder erlaubt.
Richtig.
Aber die Quelle warnt hier vor einem, ja, echt massiven wirtschaftlichen Haken. Und das Ding nennt sich Biotreppe.
Und diese Biotreppe, die hat es in sich. Das ist nämlich der zentrale Mechanismus, der die Logik des gesamten Immobilienmarktes gerade fundamental auf links dreht.
Inwiefern?
Naja, der Staat verbietet diese fossile Technologie nicht mehr per Gesetz wie vorher, sondern er reguliert die Brennstoffe selbst. Und zwar so, dass das wirtschaftliche Risiko für den, der die Anlage betreibt, exponentiell ansteigt.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Lass uns da mal genau in diese Mechanik eintauchen. Denn da bin ich beim Lesen echt über einen fetten Widerspruch in der Quelle gestolpert.
Okay, schieß los.
Also, das Prinzip der Biotreppe ist ja erstmal klar. Du darfst zwar wieder eine Gasheizung einbauen, aber du verpflichtest dich dann gesetzlich, in den kommenden Jahren einen immer höheren Anteil an teurem Biogas beizumischen.
Richtig. Der Anteil steigt treppenförmig an.
Genau. Und vor dem Text von MITX, MI.AI, heißt es, diese Treppe beginnt mit 10% Beimischung im Jahr 2029, steigt dann auf 15% in 2030, dann auf 30% in 2035 und erreicht brutale 60% im Jahr 2040.
Ja.
Aber wenn man dann in dem Artikel weiter nach unten scrollt, also in die Details von diesem Referentenentwurf, dann nennt dieselbe Quelle plötzlich völlig andere Zahlen. Da steht dann 2% ab 2029, nochmal 2% ab 2030, 4% ab 2035 und nur 9% ab 2040.
Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Total. Ich meine, zwischen 60% und 9% Biogaspflicht für 2040, da liegen doch absolute Welten, was meine Betriebskosten angeht. Wie kann denn ein so entscheidender Fachtext derart widersprüchlich sein?
Ja, das wirkt im ersten Moment total chaotisch. Aber dieser Widerspruch in dem Dokument, der ist absolut symptomatisch für diese politische Kompromissfindung in diesen Tagen im Mai 2026.
Also streiten die Ministerien da noch?
Genau. Verschiedene Ministerien und Interessensgruppen lancieren da einfach unterschiedliche Zahlen rein. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, für die fundamentale Investitionsentscheidung eines Immobilienbesitzers ist diese exakte Prozentzahl am Ende des Tages fast zweitrangig.
Moment, das musst du mir echt genauer erklären. Ich meine, ob ich in 15 Jahren für 60% meines Verbrauchs dieses sündhaft teure Biomethan einkaufen muss oder nur für 9%, das entscheidet doch am Ende, ob sich mein Gebäude überhaupt noch rechnet.
Auf dem Papier ja. Aber der zugrunde liegende wirtschaftliche Hebel, der bleibt derselbe. Die qualitative Veränderung des Risikos wiegt hier viel, viel schwerer als die quantitative Zahl.
Also die Tatsache, dass es steigt, ist wichtiger als wie viel es steigt.
Exakt. Die scheinbare politische Lockerung ist in Wahrheit eine extreme Risikoverschiebung in die Zukunft. Wer heute eine Gasheizung kauft, der schließt im Grunde eine Wette ab. Eine ziemlich riskante Wette auf die Verfügbarkeit und den Preis von Biomethan im Jahr 2035.
Weil das Angebot begrenzt ist.
Ja, niemand kann heute seriös prognostizieren, was dieses Gas in 10 Jahren kosten wird, wenn auf einmal alle Branchen gleichzeitig dekarbonisieren müssen und sich um dieses knappe Biogas streiten.
Weißt du was, ich habe dazu so eine Analogie im Kopf beim Lesen gehabt.
Lass hören.
Das ist so ein bisschen, als würdest du einem Freund ein spritfressendes Auto schenken.
Okay.
Das Auto an sich ist billig in der Anschaffung. Aber gleichzeitig gibt es ein neues Gesetz, das dich dazu zwingt, für die nächsten 15 Jahre immer teureren Spezialsprit zu tanken. Und den Preis dafür erfährst du erst an der Zapfsäule. Das ist doch ein völlig unkalkulierbares wirtschaftliches Risiko.
Der Vergleich trifft den Kern der Sache echt extrem gut. Und das beantwortet ja auch deine Eingangsfrage, warum die Verkäufe von Wärmepumpen im Januar 2026 trotzdem um 5% gestiegen sind.
Ah.
Weil der Markt das schon geschnallt hat. Ganz genau. Der Markt handelt hier bereits völlig losgelöst von dieser tagespolitischen Debatte über Prozentzahlen. Professionelle Investoren, Asset Manager und auch smarte private Häuslebauer lesen allein die bloße Existenz dieser Biotrebsche als massives toxisches Risikosignal.
Die preisen das quasi heute schon ein.
Richtig. Die preisen diese zukünftige Unsicherheit des Biogasmarktes in ihre heutigen Kalkulationen ein. Und deshalb weichen die freiwillig auf strombetriebene Wärmepumpen aus. Weil sich dort die zukünftigen Betriebskosten über langfristige Stromverträge oder eben die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach einfach viel, viel besser absichern lassen.
Das ist echt faszinierend. Die Regulierung funktioniert also in der Praxis, ohne dass das harte Verbot überhaupt physisch im Gesetzbuch stehen muss.
Der Markt regelt das über die Risikobewertung.
Ein Punkt in unserem Quellenmaterial. Das G-Mod-G greift nämlich massiv in das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter ein. Stichwort: Heizkostenbremse.
Oh ja.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, vollzieht sich hier gerade ein kompletter Paradigmenwechsel in der Immobilienwirtschaft. Die ganze Investitionslogik für Bestandsgebäude wird durch diese neue Regelung komplett auf den Kopf gestellt.
Lass uns die Mechanik dahinter mal Schritt für Schritt zerlegen. Laut der Quelle gab es ja am 30. April 2026 so eine Einigung in der Koalition.
Richtig. Und die Regel lautet jetzt, wenn ein Vermieter nach Inkrafttreten des G-Mod-G eine neue fossile Heizung einbaut, dann muss er sich zur Hälfte, also wirklich 50-50, an ganz bestimmten laufenden Kosten beteiligen.
Und das ist neu?
Komplett neu. Das betrifft die CO2-Abgaben, dann die Gasnetzentgelte und eben exakt diese Kosten für den Biogasanteil aus unserer Biostufe. Zumindest mal für die ersten drei Stufen. Das reißt das bisherige Geschäftsmodell eines Vermieters doch völlig in Stücke, oder?
Absolut. Die traditionelle Trennung zwischen, wir sagen mal, CAPEX, also den einmaligen Investitionsausgaben für die Maschine,
ja?
Und OPEX, also den laufenden Betriebsausgaben, die wird hier für fossile Heizungen quasi künstlich aufgehoben.
Bisher war das ja ganz strikt getrennt.
Genau. In der Vergangenheit war das Modell für einen Vermieter super simpel. Er suchte einfach nach der Lösung mit den absolut geringsten CAPEX. Also ein billiger Gaskessel war da ideal. Das OPEX-Risiko, also die laufenden Kosten, lag für ihn bei exakt 0%.
Weil er das einfach über die Nebenkostenabrechnung zu 100% auf den Mieter abgewälzt hat.
Richtig. Es gab für den Eigentümer bisher absolut keinen rationalen wirtschaftlichen Anreiz, viel teures Kapital in eine hocheffiziente Anlage wie eine Wärmepumpe zu binden.
Okay, und jetzt dreht der Gesetzgeber den Spieß um.
Vollständig.
Der billige Gaskessel im Keller wird laut unserer Quelle zur, ich zitiere das mal, tickenden CAPEX-Frage. Das heißt also, wenn ich als Vermieter heute die billige Heizung einbaue, spare ich zwar jetzt im Moment bei der Anschaffung,
ja,
aber ich vergifte mir über die nächsten 10, 15 Jahre meine eigene Mietrendite, weil ich jedes Jahr die Hälfte der steigenden CO2- und Biogaskosten selbst schlucken muss.
Das ist die Falle, genau.
Eine Wärmepumpe kostet mich am Anfang beim Einbau zwar massiv CAPEX, aber sie fungiert dann quasi als so ein Schutzschild für meine Rendite, weil sie mich ja von dieser 50-50-Beteiligungspflicht bei den fossilen Brennstoffen komplett befreit.
Exakt so ist es. Die Gesetzgebung internalisiert dieses Risiko beim Verursacher, also beim Eigentümer. Es gibt in dem Entwurf allerdings auch ein paar politische Ventile, um diesen Schock für den Markt so ein bisschen abzufedern.
Ja, richtig. Die Quelle nennt da so Härtefallklauseln. Zum Beispiel für komplett unmodernisierte Bestände mit sehr niedrigen Mieten. Da gibt es Ausnahmen. Und auch sogenannte Erstattungsansprüche für Mieter, die sich über Gasetagenheizungen noch selbst versorgen.
Genau, da greifen Sonderregeln.
Und es gibt auch einen Bestandsschutz für Bauanträge, die vor dem Kabinettstermin gestellt wurden. Vorläufig war das laut Quelle der 13. Mai 2026. Ich vermute mal, in den ersten Maiwochen haben die Bauämter echt gebrannt, weil jeder Großvermieter noch schnell seine alten Planungen abstempeln lassen wollte.
Oh ja, da glühten die Drähte, um noch schnell dieser 50-50-Falle zu entgehen.
Aber die langfristige Stoßrichtung, die ist doch echt eindeutig. Der Mieter wird geschützt und der Vermieter wird gnadenlos in die OPEX-Haftung genommen.
Das stimmt. Aber weißt du, die wirtschaftliche Tragweite von all dem, die geht noch weit über diesen reinen Heizungskeller und auch über die nationale deutsche Ebene hinaus.
Okay, jetzt wird's globaler?
Ja. Während die ganze Öffentlichkeit hier in Deutschland über dieses Verhältnis von Mieter und Vermieter debattiert, vollzieht sich in den Bewertungstabellen der Banken eine weitaus fundamentalere Revolution.
Ah, okay. Also, was bedeutet das alles? Damit sprichst du ja eigentlich diesen großen, unsichtbaren Treiber an. Wir reden hier die ganze Zeit über Hardware. Welcher Kessel, welche Rohre, welches physische Gas. Aber laut unserer Quelle kommt der wirkliche Hammer ja völlig geräuschlos auf europäischer Ebene rein.
Die EPBD.
Genau, die EPBD, die Energy Performance of Buildings Directive. Und das Ganze beginnt ja laut Text mit einem völlig unscheinbaren Detail. Im deutschen Gesetz, der Primärenergiefaktor für Strom sinkt von 1,8 auf 1,5.
Klingt erstmal nach einem langweiligen Detail.
Total langweilig, aber wenn ich diese Mechanik dahinter richtig verstehe, ist das doch reine Mathematik, die mein Gebäude über Nacht massiv aufwertet. Relativ viel Kohle im Netz war.
Richtig.
Jetzt erkennt der Staat an, dass da deutlich mehr Wind- und Solarstrom im Netz fließt und senkt diesen Faktor einfach auf 1,5. Das bedeutet doch, wenn ich jetzt eine strombetriebene Anlage im Haus habe, etwa eine Wärmepumpe, dann sieht meine Immobilie in diesem Energieausweis plötzlich deutlich effizienter und viel grüner aus, ohne dass ich auch nur eine einzige Schraube unten im Keller anfassen musste.
Das ist völlig korrekt.
Aber ist das jetzt nur Bilanzkosmetik für die Galerie oder bringt mir das echtes Geld?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Für die Bewertung deiner Immobilie ist dieser Faktor tatsächlich bares Geld.
Echt?
Ja, ein besserer Energieausweis, der eben nur durch diesen gesenkten Primärenergiefaktor zustande kommt, kann bedeuten, dass dein Gebäude plötzlich ganz neue Kriterien für zinsvergünstigte Kredite erfüllt.
Ah, die Banken.
Genau. Oder bei einem Verkauf rutscht das Gebäude einfach in eine höhere Energieeffizienzklasse. Die Banken vergeben ihre Kreditzinsen heute zunehmend in direkter Abhängigkeit zur ESG-Konformität eines Gebäudes. Eine marginale Verbesserung, die nur auf dem Papier existiert, senkt dir da sofort die Refinanzierungskosten des gesamten Objekts.
Wow, das ist natürlich ein enormer Hebel. Aber diese europäische EPBD geht laut unserer Quelle ja noch viel, viel tiefer in diese ganze Datenlogik rein. Da fallen so Begriffe wie Lebenszyklusbilanzierung, also LCA, dann Renovierungspässe auf Basis des sogenannten ISFP und sogar Null-Emissionsstandards für Neubauten ab 2030.
Da kommt einiges zusammen.
Lass uns das mal entpacken. Vor allem diese Lebenszyklusbilanzierung, dieses LCA. Bisher ging es bei Gebäuden doch echt immer nur um die reine Betriebsphase, oder? Also wie viel Gas verbrennt die Heizung im Winter? Aber LCA, das ändert diesen Blickwinkel doch komplett.
Total. Die Lebenszyklusbilanzierung, die betrachtet den sogenannten Embodied Carbon, also die graue Energie. Man analysiert eben nicht mehr nur den Schornstein im Betrieb, sondern auch den CO2-Ausstoß, der bereits bei der Zementherstellung, beim Brennen der Ziegel und beim Transport der dicken Stahlträger entstanden ist.
Okay, also die gesamte Historie des Materials.
Genau. Die EU verlangt da künftig, dass dieser gesamte Rucksack an historischen Emissionen in der Gebäudebewertung vollkommen transparent gemacht wird. Und für große institutionelle Investoren bedeutet das schlichtweg, dass ein vermeintlich hochmodernes, energieeffizientes Gebäude massiv an Wert verlieren kann, wenn es eben aus extrem CO2-intensiven Materialien hochgezogen wurde.
Wahnsinn! Das verändert ja die komplette Materialwahl in der ganzen Bauindustrie. Und was hat es dann mit diesen Renovierungspässen auf sich? Die basieren ja auf dem ISFP, dem individuellen Sanierungsfahrplan. Was genau macht der?
Der ISFP ist quasi ein detailliert strukturierter Fahrplan. Der zeigt dir exakt auf, in welcher Reihenfolge ein Gebäude über die nächsten Jahre saniert werden muss, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
Okay.
Und die EPBD forciert genau diese Pässe, weil sie den Markt für Käufer und auch für die finanzierenden Banken komplett transparent machen. Wer heute ein Gebäude ohne einen solchen klaren Pfad kauft, der kauft im Prinzip ein Stranded Asset.
Also eine gestrandete Immobilie.
Richtig. Eine Immobilie, die massiv Gefahr läuft, künftige regulatorische Standards einfach nicht mehr zu erfüllen und die du dann am Ende schlichtweg nicht mehr vermieten darfst.
Das gipfelt dann ja in dem, was die Quelle da als Sanierungspflicht für Nicht-Wohngebäude ab 2030 beschreibt. Dort darf der Primärenergiebedarf dann maximal das 3,5-fache eines Referenzgebäudes betragen.
Ja, das ist die sogenannte Worst-First-Logic.
Ah, okay. Wenn ich das richtig deute, nimmt die Europäische Union also nicht alle Immobilien gleichzeitig ins Visier, sondern sie zwingt die untersten 15%, also die absoluten Energieschleudern auf dem Markt, als allererstes zur Sanierung.
Das ist der effektivste Hebel der ganzen EPBD. Wenn große Investoren wissen, dass die schlechtesten Gebäude in ihrem Portfolio zwingend, also per Gesetz, bis 2030 massiv und kapitalintensiv saniert werden müssen.
Dann schlägt das voll durch.
Genau, dann passen die ihre Kaufpreise heute schon mit enormen Risikoabschlägen an.
Weißt du, wenn wir all das jetzt mal zusammennehmen, dann erleben wir doch hier gerade eine gewaltige Transformation. Wir bewegen uns komplett weg von dieser reinen Hardware-Diskussion, also von der Frage, welche Maschine brummt da bei mir im Keller?
Absolut.
Hin zu einer extrem komplexen Datendiskussion. Wer heute ein Portfolio verwaltet, der muss ja 5 bis 6 Variablen simultan modellieren.
Mindestens.
Die Investitionskosten, dann die unkalkulierbaren OPEX durch diese Biotreppe, die 50-50-Beteiligungspflicht bei den Mietern, den sinkenden Primärenergiefaktor und dann obendrauf noch die LCA-Vorgaben aus Brüssel.
Da brennt bei vielen Verwaltern quasi die Hütte. Die Qualität der Gebäudedaten diktiert heute wirklich den Marktwert.
Ja. Es scheint fast so, als wäre eine saubere Excel-Tabelle und so eine lückenlose Datenhistorie bald wichtiger als die physische Heizung selbst.
Das kann man so sagen, ja. Ein Eigentümer, der im Mai 2026 noch so, naja, aus dem Bauch heraus entscheidet, ob er einen Gaskessel einbaut, nur weil es kurzfristig auf dem Angebot des Handwerkers am günstigsten erscheint, der betreibt im Prinzip finanzielle Sabotage am eigenen Anlagevermögen.
Krass formuliert, aber ja, die Fakten sprechen dafür. Was heißt das nun ganz konkret für dich, wenn du uns da draußen gerade zuhörst? Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, auf ein magisches Stichtagsdatum in Berlin zu warten, weil sich in diesem bürokratischen Bermuda-Dreieck aus GIG, GMOTG und EPBD ohnehin alles ständig verschiebt.
Da wartet man vergebens.
Wenn du Mieter bist, lohnt es sich extrem, gerade jetzt darauf zu achten, was dein Vermieter da eigentlich unten im Heizungskeller verbaut. Auch wenn er jetzt bald die Hälfte bestimmter Kosten tragen muss. Diese Maschine entscheidet maßgeblich über deine Nebenkosten im Jahr 2035.
Definitiv.
Und wenn du Eigentümer oder Asset Manager bist, dann ist die Ära der passiven Verwaltung einfach offiziell vorbei. Aus dem Bauch heraus zu agieren, funktioniert nicht mehr. Die vielbeschworene Technologieoffenheit der Politik, die existiert zwar auf dem Papier, aber sie ist zwingend gekoppelt an eine massive wirtschaftliche Eigenverantwortung und eine echt gnadenlose Datenpflicht.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den ich dir zum Weitergrübeln mitgeben möchte. Wir haben ganz am Anfang über diese überraschenden Verkaufszahlen gesprochen. Der Markt schwenkt im Januar 2026 ohnehin schon von sich aus in Richtung Wärmepumpe um.
Weil das Risiko zu hoch ist.
Genau. Die professionellen Player rechnen sich die Risiken der Biotreppe, der CO2-Bepreisung und der europäischen Worst-First-Logik durch und ziehen ganz von selbst den Stecker bei fossilen Systemen. Wenn das smarte Geld also längst handelt, werden all diese hitzigen, hochkomplexen politischen Debatten über Stichtage, Ausnahmeklauseln und Verbote am Ende des Tages vielleicht völlig irrelevant sein.
Eine sehr berechtigte Frage.
Erledigt sich dieses ganze Gesetzestheater vielleicht am Ende von selbst, weil der freie Markt fossile Brennstoffe schon lange vor einem offiziellen Verbot als viel zu toxisches und riskantes Investment aussortiert hat? Das ist jedenfalls das wahre, mehrdimensionale Schachspiel, das hier gerade stattfindet. Und die Uhr tickt unaufhaltsam weiter. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.